Liebe Gemeindeglieder, ich möchte Sie auf diesem Weg ganz herzlich grüßen und einen gesegneten und behüteten Sonntag wünschen. Als Predigttext möchte ich uns Johannes 12, Vers 20 bis 26 lesen. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und Philippus sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's bewahren zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, das soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Amen. Liebe Gemeindeglieder, nun sind wir also in einer handfesten Krise, wie sie unser Land seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gesehen hat, so hat es unsere Bundeskanzlerin zum Ausdruck gebracht. Aber vielleicht schärft so eine Krise auch unseren Blick auf die Bibel. In unserem heutigen Abschnitt noch einmal zugespitzt auf das Weizenkornprinzip. Denn ein Bildwort Jesu steht im Mittelpunkt, das zugleich der Wochenspruch über der neuen Woche ist. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, dann bringt es viel Frucht. Ein erster Gedanke zum Weizenkornprinzip möchte ich weitergeben. Die mit Tränen säen. Wie oft haben wir den 126. Psalm miteinander gesprochen, wo es heißt, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Und haben den Ernst dieses Wortes vielleicht doch nicht richtig verstanden. Im Altertum war es häufig so, dass sich die Leute das Saatgut vom Mund absparen mussten. Doch was sie dann mit knurrendem Magen aussäten, das war die einzige Möglichkeit, ihr Überleben zu sichern. Vielleicht müssen wir deshalb jetzt in dieser Krise zunächst einmal eine Feststellung treffen. Uns ging es manchmal zu gut, um zu unterscheiden, was wichtig ist und was weniger wichtig ist in unserem Leben. Ich habe schon öfter von den Schiffbrüchigen erzählt, die auch ein paar Sack Weizen auf die unbewohnte Insel retteten, wo sie gestrandet waren. Doch dann entdeckten sie Gold und in der Erwartung, reich zu sein, wenn das rettende Schiff kommt, vergaßen sie die Aussaat. Als sie dran dachten, war es zu spät. Sie sahen noch das frische Grün aus der Erde sprießen und die Halme wachsen, aber die Ernte erlebten sie nicht mehr. Aber auch dafür kann uns unsere aktuelle Situation den Blick schärfen. Jesus gibt sein Leben für uns hin und stellt auch die darauf ein, die ihm nachfolgen wollen, dass ihr eigenes Wohlergehen nicht im Vordergrund steht. Erst in der vergangenen Woche hat mir ein Gemeindeglied eine Anleitung zum Abendmahl zukommen lassen. Nach diesem Text soll Jesu vergossenes Blut bei uns für Gesundheit und Wohlstand sorgen. Zwar ist nicht ausgeschlossen, dass Menschen auch durch eine Abendmahlsfeier eine körperliche Stärkung erfahren, aber eine Kernbedeutung des Abendmahls ist das auf keinen Fall. Im Gegenteil. Das Abendmahl schenkt uns Vergebung unserer Schuld, Friede mit Gott, Gemeinschaft untereinander und vor allem den Bund mit dem, der zu den Seinen sagt: Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Nachfolger sind Zeuge, die oft genug mit Tränen säen. So nüchtern und so ehrlich ist die Bibel. Einen zweiten Gedanke macht das Weizenkornprinzip in unserem Abschnitt ganz deutlich. Jesus macht uns nicht zu seinen Fans, sondern zu Kindern seines himmlischen Vaters. Unmittelbar vor unserem Abschnitt erfolgt der Einzug Jesu in Jerusalem. Viele waren begeistert vom kommenden König, Vielleicht auch die Menschen, die in unserem Abschnitt als Griechen bezeichnet werden. Dadurch hätte sich Jesus geschmeichelt fühlen können. Jetzt gehören auch schon Menschen zu meinem Anhängerkreis, die aus anderen Völkern und anderen Kulturen kommen. Prima. Aber Jesus versteht den Wunsch dieser Ausländer, ihn zu sehen und wohl auch sich ihm anzuschließen als große Zeitansage für sich. Jetzt ist es Zeit, eine Gemeinschaft herzustellen, die tiefer und stabiler nicht sein könnte. Und zwar für alle Welt, weit mehr als eine Fangemeinschaft. Warum dazu das Sterben des Weizenkorns erforderlich ist? Dazu las ich den Bericht über ein kleines Erlebnis. Plötzlich war ein mehrmaliges Krachen zu hören. Aufmerksame Anwohner riefen die Polizei, weil sie einen Einbrecher vermuteten. Doch statt des erwarteten Schurken entdeckte die Polizei einen Schafbock, der immer wieder gegen eine Glastür rannte. Der Bock war ausgerissen und hatte offenbar sein Spiegelbild in einer Terrassentür entdeckt. Im Glauben, hier einen hässlichen Rivalen vor sich zu haben, setzte dieser wieder seine Hörner ein. Leider verletzte er sich dabei sehr, weil er trotz seiner zunehmenden Wunden immer weiter gegen diese Tür rannte. Er erkannte einfach nicht, dass er selbst sein aggressives Gegenüber war. Weil wir, ungeschönt gesagt, immer wieder einem solchen Schafbock gleichen, der Gott davonläuft, ausreißt, auf die eigenen Möglichkeiten und Stärken setzt, unsere eigenen Fehler nicht, aber die der anderen darum umso mehr sehen, weil wir immer wieder so verblendet sind, dass wir von unseren Fehlern nicht einmal dann lassen, wenn wir uns selber damit schaden. Deshalb, weil uns mit weniger nicht zu helfen ist, musste Jesus das Weizenkorn werden, das für uns erstirbt. Jesus, der sich für mich zur Sünde macht, damit ich das werden kann, was er ist, nämlich Kind Gottes. Jesus möchte denen, die zu ihm gehören wollen, viel mehr ermöglichen als eine Gemeinschaft von Fans, nämlich die Gemeinschaft der Kinder Gottes, die sich in jeder Lage bei ihrem himmlischen Vater geborgen wissen dürfen. Dafür wurde er Weizenkorn. Ein dritter Gedanke gehört zum Weizenkornprinzip. Es ist ein Weg vom Tod zum Leben. Das gilt für Jesus Christus selber, aber auch für uns seine Nachfolger. Als manche Kinder in einem evangelischen Kindergarten in Norddeutschland zum ersten Mal die Geschichte von Jesu Leidensweg hörten, stehen ihnen die Tränen in den Augen. Sie fragen: Warum haben die Menschen Jesus ans Kreuz genagelt? Er hat doch nichts Böses getan. Die Erzieherin erklärt den Kindern sinngemäß, warum das Weizenkorn sterben muss. Da meldet sich der 5-jährige Leon, der etwas auf dem Herzen hat, was er den anderen Kindern unbedingt sagen muss. Jesus ist nicht am Kreuz und auch nicht im Grab geblieben, er ist auferstanden, er lebt. Nun muss die Erzieherin natürlich weitererzählen. Ein Jubel beginnt und die traurige Stimmung verwandelt sich in Freude. Die Kinder hüpfen und springen durch den Raum, in dem sie sich immer wieder vergewissern, Jesus lebt. Das ist auch unser Weg und unsere Zukunft und unsere Hoffnung in jedem Fall. Ein Weg vom Tod zum Leben, eine Hoffnung, dass wir einen lebendigen Jesus Christus bei uns haben. Noch ein letzter Gedanke zum Prinzip Weizenkorn. Jesus spricht von viel Frucht, die durch sein Lebensopfer entsteht. Beim Weizenkorn sind es mindestens 70 Körner, die sich in einer Ähre befinden, was ich extra mal gezählt habe. Dazu kommt, dass aus einem Weizenkorn nicht nur ein Halm wächst, sondern etwa 4. So ergibt ein Samenkorn 280 und mehr Körner. Ein Pioniermissionar arbeitete in einem Volksstamm, der immer feindseliger ihm gegenüber wurde. Schließlich wurde es so schlimm, dass er sich zurückziehen musste. Doch er wollte die Zeit nützen, in der er nicht viel für die Leute tun konnte, um mit seinen guten Sprachkenntnissen das Neue Testament in die eingeborene Sprache zu übersetzen. Blatt für Blatt legte er in eine Blechkassette, damit nicht Feuchtigkeit und ungeziefertes Papier verderben. Da traten eines Tages drei junge Männer in seine Hütte und fragten: Was machst du da? Da gerade bei der Leidensgeschichte Jesu war, las er ihnen das zuletzt Übersetzte einfach vor und erklärte ihnen einleitend, dass dies für uns und alle Menschen geschehen sei. Nach einiger Zeit des Lesens blickte er auf. Er befürchtete, es könnte den Leuten zu viel werden. Doch sie standen da mit dem Finger auf dem Mund, was so viel bedeutete wie: Lies weiter, wir wollen hören. Diese drei jungen Männer waren die ersten unter denen, die aus diesem Stamm als Frucht für den Himmel gewonnen wurden. Vielleicht ist es ja auch so, dass diese Krise, in der wir uns jetzt ducken, zu einem Umdenken führt. Weg von der Selbstherrlichkeit und dem Hochmut des modernen Menschen. Schauen Sie sich eine Weltkarte an, wo der tückische Virus am meisten verbreitet ist. Nicht in Afrika, sondern in den hochzivilisierten, globalisierten und hochmobilen Ländern. Zuerst China, jetzt Europa und dann Nordamerika. Vielleicht führt diese Katastrophe dazu, dass ein Umdenken stattfindet hin zu dem, was Søren Kierkegaard so auf den Punkt gebracht hat: Das Höchste, was ein Mensch vermag, ist, dass er sich von Gott helfen lassen kann. Gott nötig zu haben, ist des Menschen höchste Vollkommenheit. Amen. Dass wir Gott nötig haben, dafür ist auch das Gebet ein Ausdruck. Da wenden wir uns an den Helfer und Retter. Und deshalb möchte ich jetzt mit uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir möchten dir danken für dein Wort, das uns das Weizenkorn vor Augen stellt. Du hast den Weg in den Tod für uns nicht gescheut, um uns nicht nur zu deinen Fans, sondern zu Kindern Gottes zu machen, denen ein großes Erbe im Himmel vorbehalten ist und denen die ganze Liebe ihres himmlischen Vaters gilt, welchen Weg auch immer du uns führst. Das dürfen wir wissen. Herr, du siehst jetzt auch die bedrohliche Krise, in der wir stecken, die Menschen in Ängsten und auch in Krankheitsnot. Wir möchten sie dir bringen. Wir möchten dich bitten, dass du uns barmherzig bist und den besonders betroffenen Menschen und Ländern hilfst und die Seuche bald zum Erliegen bringst. Wir bitten dich auch für alle anderen Kranken und mit Sorgen beladenen, zeige ihnen, dass sie in deiner Gemeinschaft geborgen sind, wie uns dein Wort zugesagt hat. Hilf ihnen und leite sie auf einem guten, behüteten Weg. Herr, wir bitten dich für die Verantwortlichen in der Politik, die in diesen Tagen eine schwere und nervenzerreibende Aufgabe haben. Schenke Kraft und viel Weisheit. Wir bitten dich für unser Volk und die anderen globalisierten Länder, die sich immer weiter von dir entfernt haben. Schenke ein Umdenken und einen Neuanfang mit dir. Führe uns behütet und gesegnet durch die neue Woche. Amen. Ich möchte das Vater unser beten, und wenn Sie möchten, können Sie gerne mitbeten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte noch eine Bekanntgabe anfügen. Am vergangenen Dienstag ist Marianne Knapp geborene Lampater im Alter von 88 Jahren, verstorben. Die Beerdigung findet morgen am Montag um 13.30 Uhr wegen der behördlichen Auflagen im engsten Familienkreis statt. Wir nehmen teil an der Trauer der Angehörigen und befehlen die Verstorbene und uns alle der Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Amen. Wir wollen und dürfen uns unter den Segen Gottes stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.